Ja, ich staune, dass ihr so fleißig seid und jetzt schon bis zu Kapitel 9 mitgegangen seid im Hebräerbrief. Auch die Kinder sind auch schon in Kapitel 9. Und wir, heute haben wir, ich habe hier schon die Überschrift geschrieben, Christus ist ein dienstleistender hoher Priester in einem besseren Heiligtum. Heute geht es um den Tempel oder um die Stiftshütte. Im Alten Testament gab es ja die Stiftshütte, als die Israeliten in der Wüste waren. Ist Gott mitgezogen in der Stiftshütte. Und später wurde aus der Stiftshütte der Tempel. Und die Priester, die durften hinzutreten in das vordere Zelt. Ich werde das gleich zeigen. Wir haben da zuerst einen Einleitungsvers. Dann haben wir eine Beschreibung des Heiligtums des Alten Bundes, die ersten 5 Verse. Und dann kommt eine Beschreibung des Dienstes der Priester unter dem Alten Bund. Dann kommt eine Auswertung. 6-7 soll das heißen. Ich habe gerade gesehen, ich habe hier einen Fehler. Vers 6 bis 7 ist die Beschreibung des Dienstes und dann kommt die Auswertung, Vers 8 bis 10. Lesen wir zuerst den Text. Ich lese zuerst die Verse 1 bis 5. Es hatte also auch das erste Zelt Verordnungen des aufgetragenen Dienstes und das Heiligtum. Das war die Hütte, die Stiftshütte, das Heiligtum. Ein weltliches, ein irdisches. Denn es wurde ein Zelt hergerichtet, das erste Zelt, in dem der Leuchter war und auch der Tisch und die Schaubrote, welches das Heilige genannt wird. Und nach dem zweiten Vorhang ein Zelt, das Heiligste oder das Allerheiligste genannt wird. Da es den goldenen Räucheraltar hatte und die Bundeslade, die rundum mit Gold bedeckt war, in der der goldene Krug war, der das Manna hatte, und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Bundestafeln, oben über ihr die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten, über welche Dinge nun nicht zu reden ist im Einzelnen. Was er hier also tut, ist, er beschreibt den ganzen Gottesdienst in der Stiftshütte. Die Stiftshütte besteht also aus einem Vorhof, der ist hier auf der Folie mit weißen Leinen, Zaun umrahmt und viele, viele Säulen. Und da war vorne der Eingang. Ihr seht das hier im großen Eingang. Die Farben stimmen schon, aber die Muster, die wissen wir nicht. Die Muster sind hier bei diesem Modell erfunden, weil wir nicht wissen, welche Muster das waren. Aber die Farben stimmen ganz genau. Rot und blau und weiß und ein hellrot, ein dunkelrot. Also, und da haben wir dann den Brandopferaltar. Hier. Das Waschbecken. Und hier der Vorhang zum Zelt. Das Zelt war bedeckt mit verschiedenen Decken, aber da wollen wir jetzt nicht im Einzelnen drüber reden. Ich habe das schon mal gezeigt in dieser Woche, kurze Wiederholung. Wenn man hier also, der hohe Priester, der geht also hier hinein, zuerst vorne ist der, das ist der große, da ist der Zaun, ja, der große weiße Zaun. Hier ist dieser große Eingang, hier ist der Brandopferaltar, hier ist das Waschbecken und hier ist dann das zweite Zelt, das eigentliche Zelt, Entschuldigung, nicht das zweite Zelt, sondern das eigentliche Zelt. Und das bestand aus 2 Zelten, das vordere und das hintere. Das vordere Zelt, das hieß das Heiligtum. Und das hintere Zelt, das hieß das Allerheiligste. Und im hinteren Zelt war die Bundeslade. Und über diese Sache wird er jetzt sprechen. Hier nochmals von oben, das vordere Zelt. Da seht ihr gerade einen Priester am Rauchopferaltar. Dann kommt der zweite Vorhang und das hintere Zelt, das Allerheiligste. In dem vorderen Zelt war der Schaub, da war der goldene Leuchter mit den Armen und der Schaubrottisch, da waren die Brote aufgeschichtet, mussten jeden Samstag erneuert werden. Alles, ihr seht ihr auch die Stangen durch den Tisch, damit man das tragen konnte. Musste ja durch die Wüste getragen werden. Hier nochmal von oben, da seht also links der Leuchter, rechts der Schaubrottisch und vorne der Rauchopferaltar oder Räucheraltar auch genannt. Hier ist er nochmal in groß, der Räucheraltar, der hatte eine Schüssel drauf, da konnte man dann Weihrauch räuchern. Dann ging, also man hat solche ich weiß nicht, wie das heißt, solche Räuchergegenstände, und die hat man dann angezündet und dann stieg Weihrauch auf. Hinten drinnen, im Allerheiligsten, war die Bundeslade, hier der Deckel und hier die Bundeslade. Und in der Bundeslade war der Stab Aarons und die zwei Tafeln und der Krug mit dem Manna. Diese Dinge sind die einzelnen Gegenstände, und er hätte wahrscheinlich viel zu sagen, der Hebräerschreiber, aber er sagt, er hat jetzt keine Zeit dazu. Er sagt, hierüber ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden, das ist jetzt nicht das Thema. Aber er könnte hier viel sagen. Ja, hier ist übrigens nochmals diese Bundeslade mit den goldenen Cherubim-Engeln, die auf den Deckel der Bundeslade herabschauen. Und dort auf den Deckel der Bundeslade kommt das Blut hin. Dort, genau dort, wo die Engel hinschauen. Ihr seht, die Engel schauen auf den Deckel und da kommt das Blut hin, das Opferblut. Und das Blut deckte sozusagen die Gesetzestafeln zu. Die Gesetzestafeln sagten, du bist ein Sünder, du bist ein Sünder, du bist schuldig, du bist schuldig, du bist schuldig. 10-mal schuldig. 10 Gebote, 10-mal schuldig. Und du kannst nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Und da kommt das Blut jetzt und deckt das Gesetz zu, und die Engel sehen das Blut anstatt die Gesetzestafeln. Sie wachen über die Heiligkeit Gottes und sie sehen das Blut des Lammes oder des Stieres, der geschlachtet wurde, für die Sünden des Volkes. Und weil sie das Blut anschauten, deshalb durften die Israeliten mit Gott zusammen hier durch die Wüste ziehen. Gott wohnte unter seinem Volk, aber nur wegen dem Blut war es möglich, dass sie überhaupt mit ihm Gemeinschaft haben konnten. Das haben wir schon. Hier nochmals der Brandopferaltar. Da wurde das Tier geopfert und dann wurde das Blut hineingetragen in das Allerheiligste. Einmal im Jahr von dem hohen Priester.
Aus wie eine Werkstatt. Bringt jeder seine Sünden und dann wird aufgeräumt.
Ja. Okay, da habe ich einige Folien doppelt, Entschuldigung. So. Also, wir hatten hier die Beschreibung des Dienstes. Ja, wir lesen jetzt Vers 6 bis 7, die Beschreibung dieses Dienstes. Es heißt hier, nachdem dieses so hergerichtet ist, betreten die Priester zu allen Zeiten das erste Zelt und verrichten die ihnen aufgetragenen Dienste. Also in das erste Zelt kommen immer wieder hinein, die Priester jedenfalls durften dort immer wieder hinein, die haben dort den Leuchter angezündet, die haben die Schaubrote aufgerichtet jeden Samstag, die haben den Räucheraltar bedient. Aber Vers 7, aber in das zweite Zelt geht einmal im Jahr allein der hohe Priester und nicht ohne Blut. Ihr seht ja also, das zweite Zelt ist hier das wichtige Zelt. Dort wohnt Gott sozusagen. Und dort darf nur einmal im Jahr der hohe Priester hinein, am großen Versöhnungstag. Das war im Herbst. Und er durfte nicht ohne Blut, er musste Blut darbringen. Das Blut von dem Stier, der geschlachtet wurde, für seine eigenen Sünden und für die Sünden des Volkes. 2 Stiere wurden geschlachtet. Und da musste das Blut hineingebracht werden, hinter den Vorhang, in das zweite Zelt. Also, Vers 7. In das zweite Zelt geht einmal im Jahr alleine der hohe Priester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und für die Sünden des Volkes. Vers 8. Womit der Heilige Geist dieses deutlich macht, dass der Weg ins Heiligste, also ins Allerheiligste, in den hinteren Raum, dass der Weg ins Allerheiligste noch nicht offenbar gemacht ist, solange das erste Zelt noch Bestand hat. Also jetzt kommt eine Erklärung. Er sagt, diese ganze Stiftshütte ist ein Bild für das vordere Zelt ist ein Bild für das Judentum. Das erste Zelt, Vers 9. Das erste Zelt, welches ein Gleichnis ist für die vorliegende Zeit, gemäß der Gaben und auch Opfer dargebracht werden, die den, der den aufgetragenen Dienst tut, dem Gewissen nach nicht zur Vollendung bringen können. Müssen uns noch ein bisschen Zeit nehmen für diesen Vers. Also noch einmal, in Vers 8 sagt er, der Heilige Geist macht deutlich, dass der Weg ins Allerheiligste noch nicht sichtbar gemacht ist, noch nicht offenbar gemacht ist, solange das erste Zelt noch steht, solange das erste Zelt besteht. Und das erste Zelt ist ein Bild für die jetzige Zeit, in der der Tempeldienst dargebracht wird. Er sagt, er verwendet das wie ein Bild. Er sagt, das zweite Zelt ist was? Das zweite Zelt ist was? Jesus ging hinter den Vorhang. Was ist das zweite Zelt? Das zweite Zelt ist ein Bild für was? Das erste Zelt ist ein Bild und das zweite Zelt ist ein Bild. Jetzt schauen wir nochmal den Text an. Ich weiß, den Satz muss man dreimal lesen, bis man ihn verstanden hat, aber er ist ganz wichtig. Nochmal. Womit der Heilige Geist dieses deutlich macht, dass der Weg ins Allerheiligste noch nicht offenbar gemacht ist, solange das erste Zelt noch Bestand hat, das erste Zelt, welches ein Gleichnis ist für die vorliegende Zeit, gemäß der Gaben und auch Opfer dargebracht werden, die den, der den Dienst tut, dem Gewissen nach nicht zur Vollendung bringen können. Und Vers 11, Christus, gekommen als hoher Priester, der guten Dinge, die kommen sollten, ging vermittels des größeren und vollkommeneren Zeltes, eines nicht mit Händen gemachten, das heißt nicht von dieser Schöpfung, noch vermittels Blut von Ziegenböcken und Kälbern, aber vermittels des eigenen Blutes ging ein für alle Mal in das Heiligste, in das Allerheiligste. Christus ging ein für alle Mal in das Allerheiligste. Christus ging in das Allerheiligste. Welches Zelt ist das?
Das himmlische Heiligtum.
Das himmlische Heiligtum, das wird dargestellt durch welches von den zwei Teilen? Durch das Allerheiligste, durch das hintere Zelt. Wir haben ein vorderes Zelt und wir haben ein hinteres. Schauen wir uns das nochmal an. Wo ist das gute Bild, das ich will? Hier ist das vordere Zelt. Und hier wäre dann, wenn man dann weitergeht, das hintere Zelt. Wo habe ich das jetzt? Ich hatte da ein Bild. Hier. Ihr seht hier, dort wo hier das größere Zelt, wo der größere Teil von diesem Zelt ist das Heiligtum und das andere ist das Allerheiligste. Hier, das ist das größere Zelt. Das nennt er das erste Zelt, das vordere Zelt. Hier ist das kleine, das ist das zweite Zelt. Und dann sagt er, der Herr Jesus ging ein in das zweite Zelt, wie der hohe Priester einmal im Jahr hineingeht in das Allerheiligste. Und er sagt, das zweite Zelt ist ein Bild für den Himmel. Der Herr Jesus ging in den Himmel, in das himmlische Heiligtum. Das zweite Zelt ist ein Bild für den Himmel. Ja, und das erste Zelt? Oder erste Teil? Der erste Raum? Wofür ist das ein Bild? Und jetzt lesen wir noch einmal Vers 8 und Vers 9. Womit der Heilige Geist dieses deutlich macht, dass der Weg ins Allerheiligste noch nicht sichtbar gemacht ist, solange das erste Zelt noch Bestand hat, welches ein Gleichnis ist für die vorliegende Zeit, gemäß der Gaben und auch Opfer dargebracht werden, die den, der den Dienst tut, dem Gewissen nach nicht zur Vollendung bringen können. Was ist das erste Zelt? Ein Bild für was? Dieses erste Zelt hier, das größere, ist nicht ein Bild für den Himmel. Das ist ein Bild für den Himmel, das zweite. Da ist der Herr Jesus eingegangen. Und das erste Zelt, jetzt schaut nochmal Vers 9. Das ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit oder für die uns vorliegende Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, Stieropfer und Sündopfer und alle möglichen Gaben, die denjenigen, der den Dienst tut, gar nicht im Gewissen vollkommen machen können. Das erste Zelt steht für was? Bitte? Für den Gottesdienst im Alten Bund. Für den irdischen Gottesdienst, und der bestand zu der Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, immer noch. Da war immer noch Priester, da waren immer noch Opfer, da war immer noch ein Tempel. Also der irdische Tempeldienst und der irdische Priesterdienst mit all den Gaben und Opfern, das ist ein Gleichnis für den ersten, das erste Zelt ist ein Gleichnis für diesen irdischen Dienst. Und das zweite Zelt ist ein Gleichnis für den himmlischen, für das himmlische Heiligtum. Bitte.
Thomas, wo Jesus gestorben ist, ja, da ist ja der Vorhang im Tempel zerrissen.
Ja.
Da müssten Sie sich doch eigentlich Gedanken machen.
Ja.
Haben Sie ja dann später nochmal gepflegt.
Na klar, müssen Sie. Klar müssen Sie den wieder geflickt haben. Ja. Als der Jesus starb, wie Kinder, wisst ihr das? Wie ist der Tempelvorhang zerrissen? Weißt du das, Janik? Von oben nach unten. Das hat kein Mensch von unten nach oben zerrissen. Stell dir vor, der ist 5 Meter hoch. Da ist keiner mit der Leiter hinaufgestiegen, hat von oben auch, den hat nicht ein Mensch zerrissen. Gott hat ihn von oben nach unten zerrissen. Und dieser Vorhang, bitte? Der war fest und dick, natürlich. Das war eine starke Sache. Das war nicht so eine Gardine, irgend so ein kleines Vorhängelchen. Nein, das war eine starke Sache. Und jetzt, als der Jesus starb, hat Gott damit was gezeigt? Was könnte da, ja, Selina?
Alle Menschen da auch
reinkommen. Ja, dass der Himmel offen ist für alle Menschen. Der Himmel ist offen, weil Jesus geblutet hat. Da gibt es sogar ein Lied. Kennst du das? Der Himmel steht offen. Mein Herz, weißt du warum? Weil Jesus geblutet und gekämpft und geblutet. Darum. Also, der Weg zu Gott ist frei. Aber die haben das wieder zugenäht, natürlich. Und der Dienst ging weiter. Dieser irdische, alttestamentliche Gottesdienst ging weiter. Bis zum Jahre 70 nach Christus. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, als noch der Hebräerbrief geschrieben wurde. Der Hebräerbrief wurde vor dem Jahr 70 nach Christus geschrieben. In der Zeit war immer noch der Priesterdienst aufrechterhalten worden, dort in Jerusalem im Tempel. Und jetzt sagt er, der Herr Jesus ist in den Himmel hineingegangen. Der hat den Weg geöffnet. Der Vorhang wurde zerrissen, aber den haben sie wieder zugenäht. Ja. Der Herr Jesus ist eingegangen. Aber sichtbar ist der Weg ins Allerheiligste erst, wenn der erste Gottesdienst aufgehört hat. Lesen wir nochmal, Vers 9. Vers 8. Der Heilige Geist macht deutlich, dass der Weg ins Allerheiligste noch nicht sichtbar gemacht ist, solange das erste Zelt noch Bestand hat. Also solange dieses erste Zelt noch stand, der Tempel, hier in dem Fall dieses Heilige, das Heiligtum. solange das erste Zelt noch Bestand hat, ist der Weg in das Allerheiligste noch nicht sichtbar gemacht, noch nicht offenbar gemacht. Vers 9. Dieses erste Zelt ist ein Gleichnis für die vorliegende Zeit, nach der Gaben und Opfer dargebracht werden. Also in der jetzigen Zeit, das heißt in der Zeit, als noch der Tempelgottesdienst in Israel stattfand, war der Weg ins Allerheiligste noch nicht sichtbar gemacht. Das heißt für das ganze Volk noch nicht sichtbar. Das ganze Volk war immer noch nicht, auch noch ausgeschlossen. Erst wenn das beseitigt ist, dann sollte der Weg sichtbar sein. Diese Dinge, Vers 10, diese Dinge des alten Bundes, die beziehen sich auf Speisen und auf Getränke und auf verschiedene Waschungen und auf Verordnungen des Fleisches, die auferlegt sind bis auf die Zeit, da alles ins Rechte gebracht wird. Eines Tages sollte alles ins Rechte gebracht werden und das war durch das Kommen des Messias Jesus Christus. Als der Herr Jesus Christus kam nach Israel und am Kreuz gestorben ist, hat er gezeigt, dass alle diese Opfer nur Verordnungen des Fleisches sind, die eine Zeit lang gelten, aber dann sollten sie abgeschafft werden für etwas Besseres. Diese Verordnungen des Fleisches, wir haben schon gelernt, Fleisch hat zu tun mit irdischer Dienst, irdische Dinge. Fleisch, Verordnungen des Fleisches heißt diesseitige Verordnungen, diesseitige Riten. Es gibt heute noch Leute, die meinen, man muss irgendwelche Riten haben, um zu Gott zu kommen. Aber die Schrift sagt nein, wir können direkt zu Gott kommen. Wir brauchen nicht mehr diese verschiedenen Dinge da, die verschiedenen Opfer und Tücher und Waschungen und allen sonstigen Verordnungen. Vers 11. Aber Christus, gekommen als hoher Priester der guten Dinge, die kommen sollen, ging ein, mittels des größeren und vollkommenen Zeltes, in ein Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, noch mit Blut von Ziegenböcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut. Ein für allemal ging er ein, in das Allerheiligste, nachdem er eine ewige Erlösung zustande gebracht hat. Also der Herr Jesus ging ein. Na, müssen da schauen, wo sind meine Folien? Hier. Christus ging in das höhere Heiligtum ein. Schauen wir uns den Satz ein bisschen näher an. Zuerst sagt er, wer hineinging. Und er sagt nicht Jesus, er sagt Christus. Was heißt Christus übersetzt? Weiß das jemand? Von Kindern, wisst ihr das? Was heißt Christus eigentlich? Der Messias oder der Gesalbte, der König, der Priester. Ja, du hast es schon gelesen auf der Folie. Der hohe Priester der neuen Güter. Es gab alte Güter, das war der Tempel. Es gab neue Güter, das ist der himmlische Tempel. Das himmlische Heiligtum mit den himmlischen Opfer des himmlischen Herrn Jesus Christus. Also, Jesus Christus gekommen als hoher Priester der himmlischen Güter, der neuen Güter. Der ging in dieses Allerheiligste hinein, in ein größeres und vollkommeneres Zelt. Also, wo ging er hin? Er ging hinein und diente in einem größeren und vollkommeneren Zelt. Das ist viel besser als der Tempel. Wie ging er hinein? Was nahm er mit, als er hineinging? Sein eigenes Blut. Der hohe Priester hatte eine Schüssel in der Hand, das war das Blut von dem Stier, der draußen geschlachtet worden war. Aber der Herr Jesus ging in das himmlische Heiligtum hinein mit seinem eigenen Blut. Der hat sozusagen das Blut mitgenommen und hat es Gott gezeigt. Natürlich das ist nicht wörtlich so. Das Blut ist auf die Erde getropft. Aber geistlich gesprochen, er war der hohe Priester und er hat durch sein Opfer hat er sozusagen sein Blut hineingebracht in die Gegenwart Gottes. Wie oft? Ein für alle Mal. Er sagt ein für alle Mal. Das heißt, das ist noch stärker, oder? Ein für alle Mal. Das heißt, dieses eine Mal gilt für alle. Für alle Jahre, für alle Tage, für alle Zeiten. Ein für alle Mal ging der Herr Jesus in das Blut ein. Das wird nie wiederholt, dieses Opfer. Nie und nimmer. Das ist ein für alle Mal geschehen. Dort am Kreuz. Was dort am Kreuz geschehen ist, können wir nur staunen. Gott hat die ganzen Sünden aller Menschen auf den Herrn Jesus geladen und der Herr Jesus hat ein für alle Mal für alle Sünden gelitten und ist gestorben. Man fragt sich, wie kann er das überhaupt schaffen, so viele Sünden auf sich zu laden? Und wie kann er so eine große Strafe erdulden? Das, was der Herr Jesus erduldet hat, das ist schlimmer als die Hölle. Oder das ist die Hölle. Ja. Das ist, von Gott getrennt zu sein. Und das war für ihn deshalb so schlimm, weil er nie von Gott getrennt war. Er hatte nie die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, von Gott getrennt zu sein. Aber dort in den Stunden am Kreuz, durch sein Tod, durch sein Sterben, Leiden und Sterben, dort hat er dann gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eigentlich, wozu hast du mich verlassen? Und die Antwort ist, damit andere Menschen frei ausgehen können, damit andere Menschen befreit werden können von ihrer Schuld, die sie sich durch ihre Sünden auf sich geladen haben. Deshalb lieben wir den Herrn Jesus so, weil er für uns alles bezahlt hat. Wann? Wann? Es heißt hier im Text, nachdem er eine ewige Erlösung zustande gebracht hatte. Also der Herr Jesus hat am Kreuz eine ewige Erlösung geschaffen. Erlösung heißt ein Loskaufsopfer. Er hat uns losgekauft. Wir waren wie Sklaven und er ist gekommen und hat uns losgekauft von dem Sklavenhändler. Er hat die Schuld bezahlt, die wir eigentlich hätten zahlen sollen. Wem hätten wir die Schuld bezahlen sollen? Wem hätten wir das zahlen sollen? Ja? Gott. Gott und nicht dem Teufel, wie manche meinen. Ja. Dem Teufel ist nichts zu zahlen. Da gibt es gar nichts zu zahlen. Gott mussten wir zahlen, hätten wir zahlen sollen, weil wir vor Gott schuldig geworden sind. Und Gott hätten wir es bezahlen sollen. Und der Herr Jesus hat es bezahlt für uns. Er hat es bei Gott bezahlt. Hat eine ewige Loskaufsopfer, das heißt Erlösung, einen ewigen Loskauf für uns geschaffen. Das heißt, wir sind für ewig losgekauft und er hat so viel bezahlt, dass wir nie, nie, nie mehr zurückgekauft werden können. Er hat so viel bezahlt. Eine ewige Erlösung. Am Kreuz geschaffen für uns. Was ist die Schlussfolgerung? Die Schlussfolgerung ist, dass sein Blut reinigt unser Gewissen von den toten Werken. Wir lesen Vers 13. Denn wenn das Blut von Stieren und Ziegenböcken und die Asche einer Kuh auf Verunreinigte gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch einen ewigen Geist sich selbst ohne Tadel Gott darbrachte, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebenden Gott zu dienen. Was ist die Schlussfolgerung? Wenn das Blut von Stieren im Alten Testament die Leute kultisch reinigte, sodass sie als rein galten. Wer sich verunreinigt hatte, der musste ja sagen, unrein, unrein, kommt nicht zu mir, ich bin unrein. Und er durfte nicht unter das Volk gehen, er war unrein. Und wenn das Opfer gebracht wurde im Alten Testament, dann galt er als rein. Dann durfte er wieder unter das Volk gehen. Wenn das im Alten Testament schon so war, wie viel mehr wird das Blut Jesu Christi uns reinigen von toten Werken, von den sündigen Werken, die wir getan hatten, von den eigenen fleischlichen Werken, die wir getan hatten. Gottes erlöstes Volk kann in das Allerheiligste eintreten und dem Herrn mit reinem Gewissen den verehrenden Gottesdienst erweisen. Das steht hier in Vers 13. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Tadel Gott darbrachte, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebenden Gott den ihm gebührenden Dienst zu tun, den Gottesdienst zu tun. Wenn schon das im Alten Testament das Blut von Tieren ein bisschen was geholfen hat, wie viel mehr hilft das Blut des Herrn Jesus uns, sodass wir jetzt Gott dienen können. Das Blut Jesu reinigt das Gewissen. Ich darf mit gutem Gewissen, wenn ich mich vom Herrn Jesus reinigen lassen habe, durch den Glauben, dann kann ich mit gutem Gewissen unter seine Augen treten und ich kann ihm in die Augen schauen und sagen, oh Gott, ich weiß, ich wäre sündig, aber dein Sohn hat alles für mich bezahlt. Von meinen toten Werken, die nur stinkend, das waren Leichengestankwerke. Die Werke, die stanken wie Leichengestank. Gereinigt hat. Von diesen Werken. Also das erlöste Volk kann jetzt ins Allerheiligste hineintreten. Kann hinter den Vorhang gehen, wo der hohe Priester nur einmal hin darf. Darf das Volk jetzt jeden Tag, jede Minute hineingehen. Das heißt, man kann Gott unter die Augen treten. Und dem Herrn mit reinem Gewissen dienen. Das Schönste, was einem Menschen überhaupt passieren kann, ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben und Gott zu dienen. Jeder Mensch auf der ganzen Welt sehnt sich nach diesem Glück. Jeder Mensch. Nur wissen es die meisten nicht. Das höchste Glück, das einem Menschen überhaupt passieren kann, ist, in der Gegenwart Gottes sein zu dürfen. Gott ist eine so wunderbare Person. Wir merken das schon, wenn wir jemanden lieben auf der Erde, sind wir gerne bei dem, den wir lieben. Wie viel mehr sind wir gerne bei dem, der die wunderbarste Person ist, des ganzen Universums und der uns viel mehr noch liebt, als irgendjemand uns lieben kann. Und das höchste Glück, das einem passieren kann, ist, diesem Gott zu dienen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu sprechen. Wir können ihn noch nicht sehen, ich weiß es. Und uns ist es noch zu wenig bewusst, weil wir ihn nicht sehen. Aber eines Tages werden wir ihn sehen. Eines Tages werden wir dieses Kostbare noch mehr schätzen, was es heißt, in seiner Gegenwart zu sein. Wir dürfen heute im Glauben hingehen, im Glauben hinzutreten. Eines Tages werden wir im Schauen hinzutreten. Dieser herrliche Gott, das war es ihm wert, alles zu geben, um uns zu bekommen, als seine geliebten Kinder, dass er uns in der Nähe haben kann. Also, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch einen ewigen Geist sich selbst ohne Tadel Gott darbrachte, euer Gewissen reinigen von toten Werken? Übrigens, hier steht, er hat sich durch den ewigen Geist dargebracht. Der Heilige Geist hat ihm geholfen. Die ganze Zeit hat ihm der Heilige Geist geholfen. Es war in der Kraft des Heiligen Geistes, dass er verzichtet hat auf sich, auf seine eigenen Freuden. In der Kraft des Heiligen Geistes ist er hingegangen ans Kreuz. Und er hatte keine guten Gefühle. Es gibt heute Leute, die meinen, wenn der Heilige Geist wirkt, dann hat man immer wunderbare, gute Gefühle. Dann frage ich, welche Gefühle hat denn der Herr Jesus gehabt in Gethsemane? Und war da der Heilige Geist nicht dabei? Ho! Und ob der Heilige Geist dabei war? Aber er hatte keine guten Gefühle. Es geht nicht um unsere Gefühle. Gehorsam heißt nicht immer einfach schöne Gefühle haben. Manche meinen, Gott zu gehorchen, ich gehorche nur Gott, wenn ich ein schönes Gefühl habe. Daher wäre der Herr Jesus nie ans Kreuz gegangen. Der Herr hat durch die Kraft des Heiligen Geistes und angetrieben vom Heiligen Geist, ist er diesen Weg gegangen. Durch den ewigen Geist hat er ein Opfer dargebracht, das ohne Fehler ist, ohne Tadel. Das heißt, da war nichts, da war keine Sünde, keine einzige Sünde in seinem Leben, in seinem Denken, in seinem Reden. Der wird euer Gewissen reinigen. Also wenn wir das jetzt gegenüberstellen, ich darf das hier gegenüberstellen, wir haben da ein irdisches Zelt im Alten Bund. Da mussten die Priester eintreten, oft, jedes Jahr einmal. Da, hier im Neuen Bund haben wir ein himmlisches Zelt und da ist der himmlische Hohepriester eingetreten, ein für alle Mal. Dann haben wir hier im Alten Bund das Mittel, mit dem der Priester kam, das war Blut von Tieren oder auch ein Aschenwasser. Da gab es ein besonderes Wasser, die Asche von einer jungen Kuh hat man verbrannt und hat man das Wasser mit der Asche verrührt und dann musste man von dem Wasser bespritzt werden, wenn man unrein geworden ist. Der Priester ging mit Blut von Tieren und er ging mit einem Opfer für die eigenen Sünden auch noch. Ein Opfer für die eigenen Sünden hat er auch noch darbringen müssen. Mit dem Opfer ist er dann auch noch, mit dem Blut ist er auch noch hineingegangen. Im Neuen Bund ist der Herr Jesus mit seinem eigenen Blut gegangen und es war nur ein Opfer und das war ohne Tadel, ohne Fehler. Deshalb brauchte er kein zusätzliches Opfer für die eigenen Sünden. Hätte er auch nicht bringen können. Derjenige muss vollkommen sein. Für dieses Opfer muss er vollkommen sein. Wenn er für die eigenen Sünden noch sterben hätte müssen, hätte er zweimal sterben müssen. Einmal sterben müssen für die eigenen Sünden und einmal für uns, aber man kann nicht zweimal sterben. Also, seien wir froh, dass der Herr Jesus keine Sünde getan hat. Wenn er eine einzige Sünde getan hätte, hätte er zuerst für die eigene Sünde sterben müssen und dann hätte er kein Leben mehr übrig gehabt, um für unsere Sünden zu sterben. Versteht ihr? Deshalb sind wir froh, dass er gar keine Sünde hatte. Dann konnte er das Sterben konnte er für uns tun. Dann konnte er für unsere Sünden sterben. Stellvertretend. Und die Wirkung? Im Alten Bund war das eine fleischliche Reinigung, zeremonielle Reinigung, sodass man wieder unter das Volk gehen konnte. Und im Neuen Bund ist es eine Reinigung des Gewissens, eine echte innere Reinigung. Im Alten Bund hatte man das Bewusstsein, dass man nicht nahen darf, immer noch. Auch wenn der Hohepriester hineingegangen ist, das Heiligtum blieb verschlossen. Jedes Jahr, das Heiligtum blieb verschlossen. Niemand durfte ins Allerheiligste hineingehen. Man wusste, das ist wegen der Sünden. Und man hat immer dieses Bewusstsein von den Sünden. Immer Bewusstsein, wir sind Sünder. Deswegen dürfen wir nicht ins Allerheiligste. Immer hatte man dieses vor Augen. Aber jetzt, durch den Herrn Jesus, wird das Gewissen gereinigt und wir haben kein Bewusstsein mehr von Sünden. Es ist nicht so, dass man nicht mehr hinzutreten dürfte. Nein, wir dürfen jetzt hinzutreten und wir dürfen jetzt den Dienst tun. Später wird er darüber noch mehr reden. Versteht ihr diese Gegenüberstellung? Gibt es da Fragen dazu, zu dem ganzen Thematik, zu dem Text? Dann machen wir noch 5 Minuten und dann machen wir Pause. Also, wir kommen jetzt zu Vers 15 bis 28. Vers 15 bis 28. Das werden wir nicht alles lesen jetzt gleich, aber ein paar Gedanken noch. Und deswegen ist er der Mittler eines besseren Bundes. Vers 15. Deswegen ist er der Mittler eines neuen Bundes, auf das, nachdem ein Tod geschehen war zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die gerufen worden sind, die Verheißung des ewigen Erbes empfangen können. Also, wer bekommt das ewige Erbe? Gott hat im Alten Testament den Israeliten ein ewiges Erbe versprochen. Das war ein ewiges Land und ein ewiger Tempel und ein ewiger Bund und ewige Sündenvergebung. Und ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Gott hat den Israeliten im Alten Bund ein ewiges Erbe versprochen. Sie haben es noch nie bekommen, bis der Herr Jesus kam, haben sie es nie wirklich bekommen. Und das heißt hier, deswegen ist der Herr Jesus der Mittler eines neuen Bundes, damit, nachdem der Tod geschehen war, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die gerufen worden sind, die Verheißung des ewigen Erbes empfangen können. Wer sind die? Von wem spricht er hier, die das ewige Erbe empfangen können? Welche Leute sind das? Vom Text her.
Die
gerufen worden sind. Im Alten Testament hat Gott die Israeliten gerufen. Und jetzt war die Frage, ja, jetzt, was ist jetzt mit dem Abraham und mit dem Isaac, mit dem Jakob, mit dem Mose, mit dem David? Was ist mit diesen Leuten? Wenn der Herr Jesus zu spät gekommen ist, das war zu spät. Der Herr Jesus kam 1000 Jahre nach David, ja, der arme David. Bekommt er sein Erbe nie? Und der Mose und der Abraham, bekommen sie das nicht? Ja, doch, sie bekommen es. Und warum bekommen sie es? Was sagt der Text? Deswegen ist er Mittler eines neuen Bundes, auf das, nachdem ein Tod geschehen war zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund. Der Tod ist geschehen auch zur Erlösung von all den Sünden, die man unter dem alten Bund gemacht hat. Nicht nur für die Christen, im neuen Bund ist der Jesus gestorben. Er ist auch für alle Menschen im alten Bund, die an ihn wirklich geglaubt haben, die vertraut haben, dass er kommen wird. Jakob hat gewartet. Jakob sagt, Herr, ich warte auf dein Heil. David hat gewartet auf den großen Messias, auf den großen Erlöser. Abraham hat gewartet auf den großen Tag. Er sah meinen Tag. Er freute sich, als er ihn sah. Also, diese Leute sind alle mit eingeschlossen in das, und sie bekommen auch das ewige Erbe. Der Abraham bekommt das Gleiche wie die Gläubigen unter dem neuen Bund. Der David, Mose, all die bekommen das gleiche ewige Erbe. Das heißt hier, der Herr Jesus starb auch für die aus dem ersten Bund, damit sie die Verheißung des ewigen Erbes empfangen möchten. Denn wo ein Bund vorliegt, da ist es notwendig, dass ein Tod dessen, der sich verbündet, getragen wird, also übernommen wird. Denn ein Bund wird über Totenopfern bestätigt, da er niemals in Kraft tritt, wenn der sich Verbündende noch lebt. Daher auch der erste Bund nicht ohne Blut bestätigt und geweiht worden ist. Denn nachdem von Mose dem Gesetz entsprechend jedes Gebot dem ganzen Volk gesagt war, nahm er das Blut der Kälber und der Ziegenböcke mit Wasser und Scharlachwolle und Isop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk. Und er sagte, dies ist das Blut des Bundes, den Gott euch verpflichtete. Auch das Zelt und alle Geräte des Dienstes besprengte er in gleicher Weise mit dem Blut und fast alles wird mit Blut gereinigt, dem Gesetz entsprechend. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Worum geht es hier? Er sagt, wenn im Alten Testament ein Bund geschlossen wurde, dann musste ein Tier geschlachtet werden. Es war immer so. Wenn man einen Bund schließt, muss das Tier geschlachtet werden. Und wenn das Tier geschlachtet ist, dann sagt man, wenn einer von uns beiden den Bund bricht, dann soll es ihm so gehen wie diesem Tier. Da soll er sterben. Nun, hier hat Gott einen Bund geschlossen. Und er hat, und das Blut sozusagen, er war sozusagen das Bundesopfer, das Opfer, das nötig war, wenn ein Bund geschlossen wird. Er hat sich selber gegeben. Im Alten Testament war das so, da hat man dann Tiere geschlachtet und hat der Mose dann so ein bisschen Isop genommen, das war so ein Strauch, und hat er gespritzt, hat er alles angespritzt mit dem Blut von dem Tier. Ja, dann war der Bund gültig. Also Bund war rechtsgültig über dem getöteten Tier. Und so musste auch der Herr Jesus getötet werden. Dann wird der Bund rechtskräftig. So wie im Alten Testament ein Tier getötet werden muss, damit der Bund rechtskräftig wird, so musste im Neuen Testament jemand, der Herr Jesus, getötet werden. Und damit der Bund rechtskräftig wird. Wir machen hier Pause und dann nach 10 Minuten weiter.